Und nun wollen wir alle miteinander singen. Freut euch, ihr Christen alle. Singen Sie fröhlich und laut mit Lied Nummer 25. Wir singen die Verse 1 bis 3 vom Lied 25. An diesem zweiten Weihnachtstag erinnern wir uns nach der Tradition der Christen durch die Jahrhunderte hinweg an den Märtyrertod des Stephanus, dass dem Kommen Jesu nicht bloß widersprochen wird, sondern geballte Fäuste entgegenstehen. Ich will Sie grüßen mit dem Wort: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, auch bei uns gibt es so viel Feindschaft und Ablehnung gegen dich, oft auch aus Gleichgültigkeit. Und es kann geschehen in diesen Tagen der Festesfreude, dass wir für dich keinen Raum haben. Und da wollen wir dich bitten, dass du jetzt heute uns begegnest, uns das zeigst, wo du gerne in unserem Leben Raum haben mögest. Und wir sind bedrückt und beschwert, dass auch in unseren Tagen dein Name verachtet und verspottet wird in der Welt und dass viele um deines Namens willen verfolgt werden. Ach Herr, geh du deinen Weg zum Bau deiner Gemeinde auch in diesen Tagen weiter und sammle du dir deine Schar. Auch bei uns, du kannst auch hier in unserer Stadt und in unserem Land alle Widerstände aufbrechen. Wir bitten dich darum. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Wir hören jetzt das Adagio aus dem Konzert C-Moll von Johann Sebastian Bach.
Thank you.
möchte mit Ihnen das Kapitel 12 aus der Offenbarung lesen. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, der das darstellt, wie es im Lauf der Jahrhunderte auch werden musste, mit der Verfolgung der Gemeinde, dargestellt in diesen grandiosen Bildern von dem Drachen, der aus dem Himmel geworfen wird. Der große Widersacher der Gemeinde, der weiß, er hat nicht mehr viel Zeit und der umso schlimmer in der Welt sich gebärdet und die Gemeinde Jesu verfolgt. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne begleitet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg. Das ist wahnsinnige Macht, selbst in das Universum hineinreicht. Und warf sie auf die Erde und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräse. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drachen kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte, Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Da wird gezeigt, wie man allein gegen diese dunklen Verführungsmächte siegen kann. Überwunden durch des Lammes Blutes, die Vergebung Jesu, und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben die 2 Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, 1 Zeit und 2 Zeiten und 1/2 Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, um sie zu ersäufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus seinem Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Wir singen nun miteinander das Weihnachtslied. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottesfreundlichkeit. 32, die Verse 1 bis 3 und 5, Lied 32. Entschuldigung, nein, wir hören vorher das Grave, Entschuldigung. Wir hören das Grave von Gottfried Finger, das gehört noch ein, entschuldigen Sie. Thank you. ich sehr dankbar, dass Sie, Familie Günther und Frau Rieker, uns das heute geschenkt haben. Sie wollten das eigentlich nach dem Gottesdienst spielen. Und dann sagte ich, da ist die Aufmerksamkeit weg. Deshalb kam auch meine Verwirrung. Aber vielen Dank für dieses Mitwirken. Und nun singen wir miteinander. Dies ist die Nacht, da mir erschienen. 32, 1 bis 3 und 5. Ich möchte heute an diesem Tag, wo wir auch der Leiden gedenken, die über die Gemeinde Jesu kommen müssen, aus Matthäus 2 die Fortsetzung der Weihnachtsgeschichte lesen. Die Traditionen haben ja einen tiefen Sinn. Heute der Stephanustag und dann übermorgen der Tag der unschuldigen Kindlein, der auch daran erinnert, an diesen schrecklichen Kindermord von Bethlehem. Matthäus 2 von Vers 13 ab. Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, das war nachdem die Weisen aus dem Morgenland weggegangen waren, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand Josef auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen, und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten: Er soll Nazoräer heißen. Herr, stell auch dieses Wort hinein in unsere Weihnachtsfreude. Amen. Wenn wir so Weihnachten feiern, wie wir es getan haben, dann wollten wir ja die ganze Welt erfüllen mit unserer Freude. Wir wollten überall weiter erzählen: Der Heiland ist geboren, Jesus ist da. Und wir wollten, dass der Lichtglanz sich überall in die Welt hinein begibt nun und überall alles hell macht, dass die Macht des Bösen nichts mehr wirken kann. Wir finden das ja äußerst unpassend, wenn in den Weihnachtstagen wir so schreckliche Nachrichten hören, im Fernsehen oder im Radio. Das passt doch nicht, sagt man ganz richtig. Jesus ist geboren, er soll doch jetzt die Welt erfüllen, er soll doch jetzt siegen. Brich in Satans Reich mit Macht hinein. Herr Jesus, jetzt bau doch du dein Reich in dieser Welt und nichts kann doch dir Widerstand leisten. Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Die Herrschaft Jesu ist verhüllt. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn wir am zweiten Weihnachtsfeiertag diese alte Tradition aufnehmen und der Märtyrer gedenken. Weil ja Stephanus, der gesteinigt wurde in der ersten Christenheit, der erste Märtyrer war um seines Zeugnisses von Jesus willen. Es ist sogar so, dass die Geburt Jesu jetzt erst zu ihrem Höhepunkt kommt. Nicht, dass sie meinen, das passe nicht in die Weihnachtstage hinein. Im Gegenteil, der Höhepunkt ist da, wo es zum Kampf, zur Auseinandersetzung mit den Herren dieser Welt kommt. Und dieser Kampf hält bis heute an. Er ist nicht zu Ende, sondern mit ganzer Macht tobt diese Auseinandersetzung zwischen der Macht der Finsternis und der Macht Jesu. Mein erster Punkt: Die Welt sperrt sich gegen das Kommen Jesu. Unter uns sind manche, die haben das Schicksal eines Flüchtlings selbst erlebt. Das ist unheimlich schwer, wenn man seine Heimat aufgeben muss. Viele sind einst aus dem Osten 1945 geflohen in diesen furchtbaren Flüchtlingswanderungen. Es ist unbeschreiblich, was das für ein Elend war. Und dann, wenn man nirgendwo mehr ein Heim hat und nirgendwo aufgenommen wird. Flüchtling sein ist schwer, wenn diese Boote im südchinesischen Meer treiben, diese Boat People. Ich habe dieses Jahr auf den Philippinen das Lager besucht, wo unsere Mitarbeiterin, die Schwestern von christliche Fachkräfte, arbeiten. 17.500 Flüchtlinge ohne Heimat, niemand will sie haben. Das ist ja das Schicksal Kains schon gewesen. Unstet und flüchtig sollst du sein. Es gehört irgendwie zu unserer Welt, dass man kein Dach über dem Kopf hat, keine Bleibe mehr hat. Wie viele Flüchtlingsströme gibt es in unserem Jahrhundert?
Es ist ja furchtbar schwer, was allein in Afrika Flüchtlinge unterwegs sind, ob die aus Eritrea fliehen oder aus Äthiopien oder aus Uganda oder aus den Hungergebieten oder vor einem Diktator sich flüchten. Die Krähen ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Jesus hat das miterlebt, was es heißt, keine Heimat zu haben. Keine Heimat. Und wenn er sich erniedrigt hat als der große Gottessohn und arm wurde, man kann sich's kaum vorstellen, dass er so arm wurde. Und jetzt sage ich noch ein anderes Wort für Jesus, was er auf sich nahm. Er wurde ein unerwünschtes Kind. Es gibt ja bei uns Leute, die leiden bis ins hohe Alter darunter. Ich bin ein unerwünschtes Kind. Mich hat man nie haben wollen. Meine Eltern wollten mich nicht haben. Die anderen haben mich auf die Seite gestoßen. Es kann schwere seelische Schäden verursachen, unerwünscht, heimatlos zu sein. Jesus nahm es auf sich, er erniedrigte sich. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Auch später war ja Kapernaum seine Stadt, die Stadt Jesu, in der er am meisten Wunder tat. Aber es war nicht seine Stadt, sie nahmen ihn nicht auf. Nazareth war auch nicht seine Stadt. Sie wollten ihn nicht hören. Er hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegte. Und doch liegt über dieser ganzen Geschichte ein großer Frieden. Gott führt auch Maria und Josef mit dem Kind. Irgendwo bewegt einen dies ja so ein Schicksal. Nur dass Sie wissen, es wird mir jetzt nicht leicht, wenn ich das Ihnen als Trost sage. Wenn Gott führt, auch durch alle Bosheit der Menschen hindurch, können Menschen ruhig sein. Der Josef handelt ja sehr entschlossen und sorgt für Maria und für das Kind. Er besorgt sich das Reittier und dann gehen sie los. Aber er ist ja ein Hörender. Er hört auf die Weisung Gottes. Und er hört auch in dem schrecklichen Geschehen Gottes Wort, geh. Und er macht sich auf den Weg. Das sind die Führungen Gottes, nicht vom Gefühl her bestimmt, sondern vom Wort Gottes her bestimmt. Richten Sie sich in Ihrem Leben immer nach dem Wort Gottes. Suchen Sie, wo Gott Ihnen seine Weisung gibt. Und dann können Sie auch im unheimlichen Geschehen sichere Tritte tun. Dann liegt ein Frieden über Ihrem Leben, auch wenn Grausames geschieht. Weil Sie wissen, nicht die Menschen können etwas mit mir tun, sondern Gott lenkt mich nach seinem großen Plan und macht daraus etwas zu seinem Lob. Das Schlimme und das Böse wird deshalb nicht harmloser. Und doch führt Gott hindurch und bewahrt. War die Seinen wunderbar. Und ich hoffe, dass auch die unter uns, die Flüchtlinge sind oder waren, das erlebt haben. In allem Schweren, in allem Bösen, das ihnen widerfuhr. Es ist ja hier ein Stück des Weges, den die Gemeinde Jesu geht. Wir wollen nicht nur bei unserem persönlichen Erleben stehen bleiben, sondern wie geht denn die Gemeinde durch die Zeiten hindurch? Das ist nicht normal, wenn wir Anerkennung bekommen in der Welt, wenn Christen geschätzt werden von ihrer Umgebung, sondern im Gegenteil, es ist kein Raum da für Jesus. Und dennoch geht die Gemeinde Jesu ihren Weg, weil Gott sie durch die Jahrhunderte führt, auch durch Verfolgung, auch durch Leiden, auch durch unbeschreibliche Not. Wie haben wir das sehen können in der jahrzehntelangen grausamen Verfolgung der Gemeinde Jesu in der Sowjetunion oder in China? Es ist der Siegesweg Jesu. Unter uns gibt es viele, die sagen, ich möchte mehr von Jesus erleben. Ich will Wunder erleben. Ich möchte gesund sein. Ich will auch. Wir erleben Wunder. Ich darf das noch einmal sagen. Wir erleben Wunder über Wunder. Und doch ist der Siegesweg Jesu verborgen und verhüllt. Eben nicht, wo ich dauernd Wunder erlebe, sondern oft, wo er seine Gemeinde ins Leiden führt. Wo so aussieht, als sei sie den Mächten der Welt preisgegeben. Und dann ist es erst recht sein Sieg, dass er dort verborgen und unsichtbar vor den Menschen seine großen Siege erringt, seine Gemeinde baut und erhält. Auch heute tut er dies. Das Zweite, was mir da wichtig wird, so ohnmächtig sind die Mächtigen. Wie mächtig Herodes war, das ahnen Sie nicht. Er war ja ein Diplomat von großem Rang. Er hat sich ja mit den Römern arrangieren können. Er hatte ja eine Idumäer-Herkunft, der stammt aus Edom, das wäre heute das Jordanien, hatte aber trotzdem eine jüdische religiöse Vergangenheit, sodass er sich auch dorthin gezogen fühlte. Und er hat es verstanden. In Rom, als die Diktatoren und Cäsaren wechselten, immer wieder auf das richtige Pferd zu setzen. Er war einer, der über lange Zeit hinweg, etwa 37 Jahre waren es bei Herodes, hat er sich an der Macht halten können. Und heute, wenn Sie das Heilige Land bereisen, dann können Sie noch die Spuren der Herrschaft des Herodes sehen. Masada, diese unvergleichliche Festung. Machaerus, das Herodion, wo er bestattet wurde. Tausende von Menschen liefen seinem Zug nach, alle bezahlt. Kein einziger weinte und kein Jude war dabei. Er hat den Tempel gewaltig aufbauen lassen, sodass auch die Jünger Jesu staunen und sagten, Jesus, schau mal, was das für ein Bau ist. Herodes war ein ganz großer, der unwahrscheinliche Macht hat. Das ist der Herodes, der Große, der im Jahr 4 vor Christus starb. Jesus ist ja im Jahr 4 vor Christus geboren. Das war der Fehler der Umrechnung damals im Mittelalter. Aber Sie können das auch sehen an dem Bild vom Stern von Bethlehem, wenn Sie runtergehen ins Planetarium. Sie können das sehen an den Zeugnissen der Geschichte über die erste Volkszählung, die es damals gab im Römerreich. Alles fällt in diese Zeit dort hinein, vor das Jahr 4. Auch das, dass der Herodes starb und dann sein Sohn Archelaus in Judäa der Herrscher war, das trifft alles genau historisch zu, so wie es auch die anderen Geschichtsquellen uns bezeugen. Dieser machtvolle Herodes hat nur eine Angst vor dem Kind. Das sagt man, das kann doch nicht wahr sein. Es kommt uns märchenhaft vor. Sie müssen wissen, dass Herodes sich fühlte als Mittler zwischen den Juden und dem Römerreich. Er hat den Plan gehabt, die Tora, das jüdische Gesetz den Römern zu bringen. Und das war seine Vorstellung, dass das Römerreich nur noch ein hohes Ethos bräuchte. Dann wäre es eine vollkommene Weltherrschaft. Das stimmt ja. Das Ethos müsste man haben. Wissen, wofür man lebt. Er fühlt sich als Messias. Und als er dann hört, dass in Bethlehem ein Kind geboren ist, weil die Magier kommen, wird er unruhig und ängstlich. Er hat ja einen Verfolgungswahn gehabt, dieser Herodes. Er lebte ja mit vielen Frauen. Seine jüdische Frau, die Mariamne, eine Hasmonäerin, die also aus dem Makkabäerhaus kam, hat er mit den beiden Söhnen umbringen lassen. Die eigene Frau. Bloß weil er Angst hatte, die würden irgendwie nach seinem Throne trachten. Und genau in dieses blutrünstige Bild passt das. Die Frau hat er ertränkt im Mineralbad von Jericho. Gehört dieser schreckliche Kindermord von Bethlehem dazu. Und doch erzählt das hier das Evangelium mit wenigen ganz einfachen Sätzen. Der gewaltige Herodes mit seiner Armee, mit seinen Soldaten, die zuschlagen, greift ins Leere. Das Jesuskind findet er nicht. Es ist weg. Es ist bewahrt von Gott. Darum war mir dieses Kapitel von Offenbarung 12 so wichtig. Selbst wenn der Drache, der mit seinem Schwanz ein Drittel der Sterne vom Himmel fegt, gegen die Gemeinde wütet, er kann sie nicht treffen. Wer bewahrt ist unter der schützenden Hand Gottes, der braucht sich nicht fürchten. Wie töricht ist unsere Angst, unsere Feigheit oft. Wir sollten viel mutiger sein und viel mehr wagen. Der Herodes ist doch genarrt, der wird doch lächerlich, der steht da als einer, der nichts kann. Wenn wir uns das nur merken würden, da wo uns Spott und Verachtung begegnet. Es kann der Herrschaft Jesu gar nicht schaden, wenn auch in unseren Tagen Menschen daran gehen, das biblische Zeugnis aufzulösen, den christlichen Glauben zu zerlegen. Es wird immer wieder Erneuerung der Gemeinde geben, weil Jesus herrscht und sie ihm nichts tun können. Es war in der Zeit der Aufklärung, als die Menschen das Gotteswort nur noch von ihrem Verstand her erklären wollten und keine Erleuchtung von Gott mehr brauchten. Genau das war die Zeit, wo es Erweckung gab, wo die Menschen sich plötzlich wieder sammelten über der Bibel und Gemeinschaften entstanden sind. Ich habe immer nur Sorge, wo wir uns an die Welt anpassen, wo wir gleichförmig werden mit der Welt. Die Herrschaft Jesu bewährt sich auch im Widerspruch, in der Feindschaft, im Hass der Welt. Und noch das Letzte, er reist Menschen auf seinen Leidensweg. Die Weihnachtsgeschichte kommt zum Höhepunkt, sagte ich. Da wird etwas sichtbar vom Leidensweg, der vor Jesus steht. Das war nie verschwiegen. Schon vor der Geburt wurde Maria gesagt, es wird ein Schwert durch deine Seele dringen. Es gibt nicht nur das Stehen vor der Krippe und das Singen vor dem Christkind, sondern gleichzeitig das Wissen um das Leiden, das vor Jesus steht. Er muss leiden. Die Menschen werden ihn nicht erkennen. Warum denn? Weil das Böse sich radikalisiert mit dem Kommen Jesu. Es wird immer schlimmer, immer furchtbarer. Wir leben heute wieder in Zeiten, wo wir meinen, vielleicht gelinge es doch noch, ein wenig Ausgleich zu schaffen und ein wenig christliche Gedanken über die ganze Welt zu verbreiten. Das wird nicht gelingen. Es kann höchstens so werden, dass die Gemeinde Jesu flach wird und die Nähe Jesu verliert. Zwischen Jesus und der Welt gibt es keine Aussöhnung. Der Kampf steigert sich immer mehr. So sagt es auch die Offenbarung. Und wir sehen das erschütternd, wie diese Schergen des Herodes nach Bethlehem gehen und diesen schrecklichen Kindermord vollführen. Wenn man das in unseren Bibelfilmen anguckt, da muss man wegschauen, da ist es nur in Schattenbildern noch dargestellt, aber so grausam war das. Wir sind ja immer empört, wenn wir solche Sachen sehen. Heute im Fernsehen etwa Bilder von den Ermordeten in Rumänien, da kriegt man ja gar keine Fassung mehr. Man sagt, wie ist das möglich? Wir wussten ja auch vorher schon viel von dem Leiden, aber da will man es oft nicht wahrhaben. Darf ich Ihnen sagen, dass der Vergleich doch nicht so falsch ist? Wenn manche am Tag der unschuldigen Kindlein auch an die Kinder denken, die im Mutterleib zerstückelt werden. Wenn Sie es einmal sehen könnten, wie das ist, es ist kein bisschen harmloser als das, was in Bethlehem geschehen ist. Auch wenn wir nicht mit Glocken an diesem Tag läuten wollen, weil Glocken für uns keine Demonstration sind. Wir wollen es hier in diesem Zusammenhang bloß erwähnen. Nicht, dass wir uns immer empören über andere, sondern was in unserer Mitte geschieht, ist ja auch so furchtbar. Wir haben das unter uns, was Herodes tut. Aber hier geht es noch um viel mehr. Um das Jesusleiden, um das Verfolgtwerden um Jesu willen. Lassen Sie das nur ein Randgedanken jetzt sein. Es geht darum, dass diese Welt teilhat am Jesusleiden. An der Verfolgung, an der Schmach, am Hass. Wir erwähnen das ja immer wieder, wie heute Christen etwa in Nepal im Gefängnis sind. Aber wir wissen es nicht einmal, wir ahnen es nur, wie viele Christen in den Moslemländern leiden, in Persien oder unter Gaddafi in Libyen. Soll genügen, dass das in die Weihnachtsgeschichte hineingehört, um Jesu willen, um ihres Zeugnisses willen. Da steht da von der Rachel, die weinte und wollte sich nicht trösten lassen. Man muss biblische Zusammenhänge erklären, für uns ist das nimmer klar, für jeden Juden ist das klar. Wenn sie nach Bethlehem kommen, ist ja gerade in der Weggabelung, wo es nach Hebron geht und nach Bethlehem hinein, das Grab der Rachel, immer streng bewacht vom Militär, weil es einer der heiligen Orte der Juden ist. Dort gehen alle Schwangeren hin, erinnern sich an die Mutter, an die Frau vom Jakob, die Rachel, die ein Kind gebiert und sagt, es ist Unglück, Benoni, denn sie stirbt. Der Vater nennt es Benjamin. Eine Geschichte, die für die Juden spricht, die weinende Mutter. Und nachher kommt das Weinen der Rachel noch einmal, Jeremia 31.
Jeremia hat ja Israel gewarnt: Wenn ihr Gott nicht gehorcht, wird Gott das Gericht über euch schicken. Und dann kommt das schreckliche Gericht. Jerusalem wird zerstört, die Bevölkerung wird in die Gefangenschaft geführt. Und nun meint man, Jeremia sagt: Siehste, ich hab's euch immer gesagt. Nein, so reden nicht Gottes Propheten. Jeremia redet vom Weinen Rachels. Um ihre Kinder. Der Herr wird die Gefangenen zurückbringen. Der Herr wird heilen. Und dann kommt das dritte Mal, wo diese Rahel in der Bibel steht, wo sie weint über diesen sinnlosen Kindermord, welches als die Haltung die Christen einnehmen müssen. Weinen, mittragen und trauern. Aber auch diese Kinder leiden um Jesu willen. Diese Kinder, die damals in Bethlehem umkamen. Es sieht so sinnlos aus, wie kann Jesus solch ein Opfer zulassen? Ich kann mir denken, dass Jesus auch von ihnen ein Opfer fordert. Sie waren ja so freigebig und spendabel in diesen Weihnachtstagen und haben vielen eine Freude bereitet. Jesus will von ihnen auch was haben. Ein Opfer will er haben. Nicht ein Geldopfer. Ein Opfer ihres Lebens, die Hingabe ihres Lebens, dass man sagt: Herr, du darfst mich mit auch auf deinen Passionsweg nehmen. Ich bin bereit, auch für dich zu leiden. Und darum geht mir es jetzt in diesem dritten Punkt. Ich möchte für dich leiden und ich möchte teilhaben, auch an dem Hass der Welt, der mich treffen kann, an der Feindschaft, die mich trifft, um deinetwillen. Ich will aber dich bekennen vor der Welt. Gib uns, der Apostel, hohen, ungebeugten Zeugenmut aller Welt, trotz Spott und Thron, zu verkünden Christi Blut. Darum geht's an dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Oder wie wir dann auch singen in dem Lied: Die Sache ist dein, Herr Jesu Christ. Also ein schönes, schmissiges Lied mit seiner Melodie, wo es dann aber heißt: Du gingst, o Jesu, unser Haupt, durch Leiden Himmel an und führest jeden, der da glaubt, mit dir die gleiche Bahn durch Leiden. Wohlan, so führ uns allzugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Ich will an deinem Gottesreich teilhaben, aber dann will ich auch das Opfer bringen, am Leiden teilhaben, für dich, Herr. Ja, schön, wenn sie dann sagen können: Hier bin ich, Herr, sende mich. Amen. Nun singen wir vom Lied Ich stehe in deiner Krippen hier, 28, die Verse 3 und 4 und 8 und 9.
Herr, wo du hinkommst, gibt es eine Scheidung. Und um dein Reich ist ein großer Kampf entbrannt. Auch bis tief hinein in unser eigenes Herz. Wir wollen für dich sein und sind doch oft gegen dich und gegen deinen Willen. Und dann wollen wir dies am Ende dieser Festtage verstehen, dass du von uns das Opfer willst, dass wir Ja sagen zu deinen Wegen und zu deinen Führungen, so wie du in das unbekannte Nazareth gegangen bist, in die Armut dieser damaligen Kleinstadt. So führst du uns auch durch die Welt, aber wenn es nach deinem Willen ist, wollen wir Ja dazu sagen. Und ich bitte, dass du daraus Siegeswege machst. Wir wollen auch Krankheiten akzeptieren aus deiner Hand, auch Feindschaften und Spannungen, in denen wir stehen, wenn sie um deinetwillen sind. Herr, zeig uns das deutlich. Und wir wollen auch heute bitten für deine Gemeinde, wo sie in der Verfolgung steht. Du kennst sie alle, auch in den Ländern, wo wir keine Informationen haben können. Im Jemen, in Libyen, in Persien oder in China, aber auch jetzt in Rumänien und in Bulgarien. Du kannst auch trösten, wo Menschen keinen Trost mehr haben, weil dein Evangelium Siegesbotschaft ist, die Botschaft vom Leben. Lass du sie jetzt dort laut werden, wo Menschen erschüttert und betroffen sind. Und baue du dein Reich auch in unseren Tagen, auch in unserer Stadt, auch in unseren Familien, auch bei uns. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eins der schönsten Weihnachtslieder ist das Lied Jauchze dir Himmel 33. Wir singen die Verse 3 und 4 und dann noch den 7. Vers. 33, 3 und 4 und 7.
Thank you.
Nehmen Sie hinten den Notizenzettel mit, um sich zu informieren, wie die Gottesdienste liegen. Sonntag, Silvester, Neujahr. Neujahr ist die Predigt über die Jahreslosung am Erscheinungsfest. Das steht jetzt nicht auf dem Notizenzettel drauf. Wollen wir einen Gottesdienst machen mit Predigt, aber auch mit sehr viel Raum zur Fürbitte. Ich denke, dass wir ihn auch einmal in der Form einer Gebetsgemeinschaft halten können, dass wir Berichte hören aus all den Teilen der Welt, auch von der leidenden Gemeinde. Das wird dann am Erscheinungsfest sein. Zum Opfer noch einmal in diesen Weihnachtstagen haben wir ja auch von unserer Arbeit Hilfe für Brüder, Notgebiete, an die wir denken. In Bethlehem, das House of Hope, eine blinde arabische Christin hat dieses Haus gegründet. Wie wir auf unserer letzten Israelreise war ich allein mit meiner Frau dort und habe das gesehen. Wir waren tief beeindruckt und da helfen wir, dass die Werkstätten aufgebaut werden können. Da holen die Leute aus den Flüchtlingslagern und evangelisieren mit diesem Dienst der Liebe. Das ist so wunderbar. Im arabischen Raum die bekennende Jesusgemeinde. Es gibt ja im arabisch-muslimischen Raum nicht viel bekennende Christen. Die bekennenden Christen von Bethlehem, das ist an der Straße nach Hebron. Und ein anderes Projekt, das wir auch in diesen Weihnachtstagen bedenken, das sind von den Christen in Nepal, die dürfen ja nicht missionieren. Überhaupt nichts ist denen erlaubt. Aber sie haben Krankenhäuser. Und sie tun einfach den Dienst der Liebe. Das ist das Aussätzigenhospital in Pokhara. Ganz arg baufällig. Wir wollen es ausbauen, eine Solarheizung drauf, da wird es bitterkalt, damit diese Christen in Nepal, in dieser Lage, spüren, sie sind nicht allein gelassen von uns. Und das ist uns wichtig, ihnen zu helfen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.